Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann.
Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge hier dabei bist. Ich glaube, heute zum ersten Mal dieses Jahr, aber zum dritten Mal insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe, und meine Tochter hat mir geholfen beim Zählen, ist Christian Andl das dritte Mal hier in meinem Podcast und ich freue mich schon über das Thema zu sprechen. Vielleicht ganz kurzes Intro, wie bin ich drauf gekommen, Christian mal wieder einzuladen. Christian hat ein YouTube-Video gemacht, wo es darum ging, ja, was KI mittlerweile halt auch so kann, und dann kam Sora und mit videogenerierten Content und so, und da hat er halt auch einen Nerv bei mir so getroffen, über den wir gerne reden wollen würden. Ich will gar nicht so viel spoilern. Christian, willkommen, frohes neues Jahr, wenn man das im Februar noch sagen darf, wahrscheinlich nicht. Vielleicht in Österreich anders, ich weiß nicht.
Nachdem ich traditionellerweise bis Juli das Datum verkehrt schreibe, also jetzt 2023 okay. Überall drunter schreibe, gilt das auch noch.
Gilt das noch,
ja. Sehen, schon lange nicht mehr da gewesen. Freut mich, danke für die Einladung.
Freut mich auch, und du sagst es, schön dich zu sehen. Wir haben uns damals auch immer nur gehört. Klar wissen wir, wie wir aussehen, so. Aber ich habe auch irgendwie beschlossen, jetzt mittlerweile bei den Gästen, wenn die Verbindung halt stabil ist, macht ein Video oder dass wir uns sehen, einfach einen Riesenunterschied. Es freut einen einfach mehr, man kann viel mehr auch so, okay, die Hörer können es halt nicht sehen, die Reaktion. Aber man fühlt sich einfach angenehmer an.
YouTube ist doch auf den Podcast-Zug aufgesprungen. Du kannst es doch auf YouTube laden.
Ja, okay. Ich habe einige Videos. Ich muss dann die ganzen Gäste noch fragen, ja. Aber ist okay. Ich nehme die.
Gern geschehen. Ich habe dir ein bisschen Arbeit gemacht. Und
ja, danke.
Machen wir doch was Neues auf.
An dieser Stelle
typisches würde Problem ich den, von Selbstständigen.
Genau. Ich würde den Podcast jetzt gerne an der Stelle beenden, weil ich habe jetzt Arsch voll Arbeit, wollte ich gerade sagen. Viel zu tun. Christian, stell dich doch einfach mal kurz vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen sollten hier auf meinem Kanal.
Ich bin Christian Andl, ich bin Fotograf, wobei ich mir mehr und mehr die Frage stelle, ob diese Berufsbezeichnung eigentlich, ob die wirklich zutreffend ist, weil nur weil ich auch fotografiere und auch, also es ist mittlerweile, glaube ich, nur noch wirklich ein Teil von dem, was ich tue, aber das war es immer schon. Ich mache auch viel Film und ich habe mal sehr lange Radio gemacht, ich habe schon sehr viele verschiedene Dinge gemacht. Und ich glaube, mein momentanes Berufsziel ist, kurz vor meinem 50er endlich eine Lösung für die Frage zu finden, wie lebt man ein kreatives Leben, von dem man auch gut leben kann. Also ich habe ja für mich Antworten gefunden, und ich versuche das an andere weiterzugeben. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, das wird meine letzte Karriere im Leben, wird alles, was ich in 30 Jahren zusammengesammelt habe, jetzt an andere weitergeben. Das macht mehr und mehr Spaß, muss ich sagen.
Und das tust du ja auch teilweise schon. Also ich meine, viele kennen dich unter dem Shootcamp. Seit wann gibt es das Shootcamp eigentlich, Christian?
Wir feiern heuer tatsächlich 10-Jähriges.
Heute? Jetzt wirklich?
Ja, wir feiern 2024 das 10-Jährige.
Okay.
Wir haben 2013, habe ich mit der Kursproduktion, mit der ersten Kursproduktion begonnen. Da gab es die Idee, da gab es die Website, also die Domainregistrierung. Und wir haben die Gespräche darüber 2013 begonnen. Und wir haben ich glaube, wenn ich nicht irre, am 4. Mai 2014 haben wir zum ersten Mal diesen Kurs der Öffentlichkeit gezeigt. Die ersten 100 Kursteilnehmer sind an diesem Tag sofort eingestiegen. Und das war das 10-Jährige. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals gesagt habe, war super, wie das läuft und es macht so Spaß, aber das wird halt auch nicht 10 Jahre halten. Mhm. Und jetzt, 10 Jahre später, haben wir über 16.000 Kursabsolventen. Und eine riesen Community und macht jeden Tag immer noch wahnsinnig viel Spaß.
Ja, also genau, du hast dich gerade so vorgestellt, Fotograf, aber ich meine, das Shootcamp ist ja einfach unglaublich, was du damals auch aufgebaut hast und das heute immer noch tust und mit was für einer Leidenschaft du dabei bist und wie du das immer weiter voranbringst. Also du bist ja schon länger dann nicht mehr Fotograf, sondern irgendwie Unternehmer gefühlt,
ja,
mit deinem Shootcamp.
Ja, also definitiv auch mit anderen Projekten. Ich habe ziemlich viele Sachen parallel auch gemacht. Ich bin eher gerade am Ausmisten und Reduzieren dieser viel zu vielen Dinge, die ich parallel mache. Das passiert mir immer wieder. Das werde ich nicht so ganz los, dieses Problem. Aber ja, ich bin am Ausmisten.
Ja, okay. Christian, wie sollen wir da am besten starten? Willst du kurz einmal vielleicht erzählen, worum es in deinem YouTube-Video ging, wie ich dazu gekommen bin, zu sagen, ey Christian, ich glaube, wir könnten mal eine richtig coole Podcast-Folge aufnehmen, genau zu diesem Thema.
Ich wollte dich eigentlich fragen, weil du gesagt hast eingangs, ich habe einen Nerv bei dir getroffen. Was habe ich denn, welchen Nerv habe ich denn getroffen? Ich bin jetzt wahnsinnig neugierig, weil ich sehe, dass ich da einen Nerv getroffen habe, weil das YouTube-Video auf der Startseite von YouTube offensichtlich seit 2 Wochen immer noch ziemlich präsent oder prominent immer wieder neuen Menschen gezeigt wird. Ich sehe es ja an den Zahlen im Hintergrund. Und es freut mich ein bisschen, dass ich da so einen Nerv getroffen habe oder dass diese Diskussion unter dem Video so intensiv geworden ist und so viele Menschen sich da finden, bei denen ich offensichtlich was angesprochen habe. Was habe ich denn getroffen bei dir?
Also vielleicht noch gar nicht auf Sora zu sprechen, als ChatGPT rauskam. Natürlich kann man es nutzen, es macht Spaß, man kann viele Fragen stellen. So, was ich einfach die letzte Zeit immer beobachtet habe, ist klar, ChatGPT, du gibst was ein, es spuckt dir aus und dann erstellst du halt Reels auf Basis, vielleicht was ChatGPT gesagt hat, welche Reels ja vielleicht viral gehen sollten, welche Themen man ansprechen sollte. Und irgendwie haben das aber gefühlt alle gemacht. Ja, so. Irgendwie haben das alle gemacht und es hatte einfach gar nicht mehr diese Authentizität. Also dieses Verlangen nach Authentischem, nach, für mich zumindest, ja, nach boah, Erfahrung, bitte zeig mir deine Erfahrung, bitte quatsch mich doch nicht voll mit dem Bullshit, den ChatGPT gesagt hat, weil diesen Bullshit hat er noch 10 Millionen anderen Menschen gesagt. Und genau diese Videos sehen wir 10 Millionenfach so. Also nutzt doch das vielleicht ein bisschen kreativer, weil, und da bin ich ja so froh, dass wir unsere eigenen Erfahrungen gemacht haben, diese teilen dürfen. Die konnten wir aber nur teilen, weil wir sie halt vorher gemacht haben und wir haben sie nur gemacht, weil wir irgendwann mal losgegangen sind und nicht da saßen und einfach einen Prompt bei ChatGPT eingegeben haben. So.
Ja,
Und genau
ich gehe
da,
noch,
ja,
ich
gerne.
wage noch einen Schritt weiter zu gehen. Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, aber so wie du das
Immer
erklärst,
gerne.
ja, das ist das Ergebnis ja, aber ich habe das Gefühl, also zurück nochmal, wir haben 10 Jahre Shootcamp und wir haben in diesen 10 Jahren oder insgesamt bin ich jetzt seit, ich war vorher beim Radio, das heißt auch da ein Medium, das von Aufmerksamkeit lebt, das davon lebt, dass man, also ich habe sowas wie Hooks und Storyline und Storytelling und Earcatcher oder Eyecatcher, sowas habe ich beim Radio 15 Jahre lang gelernt. Und zwar wirklich von den Besten international. Wir haben da Coaches in Deutschland, sogar amerikanische Coaches gehabt. Radio ist dann eine feine Wissenschaft gewesen, die mich da sehr gelehrt hat. Und das hat auch viel mit Marketing alles zu tun. Das greift ein bisschen ineinander. Und als wir mit Shootcamp begonnen haben, gab es das alles in dieser Form überhaupt noch nicht. Ich kann mich noch erinnern, dass wir 2013 haben uns alle gesagt, ja, aber Online-Kurse, das funktioniert fix nicht. Jetzt 10 Jahre später gibt es fast nichts anderes mehr als Online-Kurse. Und wir haben zugeschaut dabei, wie sich diese ganze Industrie entwickelt hat, 10 Jahre lang daraus. Und haben auch viele Bewegungen und Entwicklungen mitbeobachtet, wo wir gesagt haben, na, da spielen wir nicht mit. Das machen wir nicht, weil mag sein, dass das besser funktioniert, aber das spielen wir nicht mit, weil eben dieser Grad von authentisch und ehrlich und wo wird es manipulativ? Marketing ist immer ein Stück weit manipulativ, aber wo wird es dann zu viel? Und jetzt habe ich das Gefühl, wir haben mit ChatGPT sehr viel herumgespielt in den letzten Monaten. All das, was die letzten 10 Jahre an Strategie und Taktik und an too much manipulativ ins Internet gewandert ist, hat sich ChatGPT jetzt rausgezogen und hat einfach nichts anderes gemacht. Das ist ein ganz trockenes Instrument, das einfach nur sagt, was funktioniert? Was ist erwiesenermaßen das, was funktioniert? Egal, ob das jetzt authentisch klingt oder ist oder ob das sonderlich ehrlich ist, das ist einfach nur das, was funktioniert. Und Inhalt ist Nebensache, kommt einem vor. Und das spuckt halt ChatGPT in manchen Bereichen jetzt einfach aus. Und deswegen, und ich glaube auch deswegen jetzt diese Gegenbewegung. Es gibt einfach diesen Gegentrend, der immer intensiver wird, dass dieses ganze gekünstelte Zeug einfach, egal ob es aus ChatGPT kommt oder aus einem menschlichen Mund, einfach nicht mehr bei Menschen gut ankommt. Was ich sehr begrüßen kann. Echt, ich finde das großartig.
Weil wir
Das hat
vergessen
uns.
irgendwie, wer der Konsument am Ende sein ist, ne? Also
Ja,
wer konsumiert
also.
als Menschen? Also wenn es
Ihr
KI
habt.
konsumiert, ist okay, dann kann KI auch die
Genau,
ganzen
ja,
Sachen erstellen
genau.
für die KI, ne? Ich könnte auch so ein
Aber
bisschen
ihr habt.
provokativ fragen, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche,
Ja,
Christian,
ja, ja, ja.
könnte auch provokativ fragen, sag mal, du warst auf den Lofoten jetzt, Fotoreise, warum hast du denn so ein Bild nicht einfach bei Midjourney eingegeben? Ein Prompt rein, hättest du
Das
dafür
ist
viel
halt
Geld
genau
gespart, viel
das.
Zeit,
Ja, das
Christian.
ist halt
Wie kommst du auf so einen
genau das
Quatsch? Sag
Ding.
mal.
Ich glaube, ich wollte nur kurz sagen, ich glaube, einerseits dieses ChatGPT oder AI hält uns gerade einen Spiegel vor. Das ist ein Stück und das kommt jetzt auch mit deiner Frage, die jetzt, warum nicht Midjourney, das fließt schön ineinander. Was das Ding tut, ist ja nichts anderes als uns einen Spiegel zeigen, was wir die letzten 10, 20 Jahre ins Internet geschoben haben, kriegen wir jetzt auf Anfrage zurück. Das ist im Kreativbereich ist genau das, was passiert. Die Fotos, die wir 10 Jahre lang auf Instagram großartig gepusht haben, die aus denen zusammengesetzt wird, spuckt Midjourney jetzt was aus, von dem es weiß, dass es gut ankommt. Dass es Menschen, das ist ja das Spannende, finde ich, also die Technologie finde ich super spannend. Die Technologie fängt an zu, unter Anführungszeichen, verstehen, warum Bilder gut ankommen, welche Fotos oder Bilder, welcher Bildaufbau, welche Farbmischung und so weiter psychologisch gut ankommt. Weil es auch dazu genug Information gibt. Und ich finde die Technologie dahinter super spannend und kann uns die Arbeit erleichtern, kann uns bei wahnsinnig vielen Dingen helfen, kann bei Moodboard-Gestaltung im Prozess vor einem Shooting zum Beispiel extrem hilfreich sein. Weil das haben wir vorher auch schon gemacht, nur bin ich stundenlang vielleicht gesessen und habe das Internet durchsuchen müssen nach Vorlagen, also nicht Vorlagen, sondern nach Inspiration, nach
Stockbildern, Pinterest,
Pinwänden. Ja, genau. Wir haben einfach im Studio eine ganze Wand gehabt, wo bei jedem Shooting im Vorfeld mit Kunden besprochen wurde, in welche Richtung wollen wir, und zu dieser Richtung habe ich mir dann Bilder gesucht, habe die dort ausgedruckt und an die Wand gehängt, damit wir dort hinschauen können und sagen, schau mal, in die Richtung wollen wir was machen. Und jetzt kann ich das mit Midjourney. Jetzt kann ich mir einfach wenn ich eine halbe Stunde mich hinsetze, kann ich 20, 30 großartige Bilder selber bauen, die ich selber lenken kann, im Gespräch mit dem Kunden und sagen, in diese Richtung wollen wir. Und dann können wir das einfach im echten Leben machen. Und jetzt zu den Lofoten. Es gibt diese Nutzung, also diese, ich kann mir ein Moodboard zusammenstellen, aber ich sehe überhaupt keine Nutzung für das, was du gerade gesagt hast. Warum da hinfliegen und nicht einfach ein Bild generieren? Das Dahinfliegen, erstens, und darüber rede ich ja liebend gern in fast jedem Video mittlerweile, und es kommt immer noch vor, egal wie oft man sagt, es ist immer noch für jedes Mal für viele ein kleiner Klick im Kopf, wo sie sagen, ah ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Wir machen das doch für den Prozess viel mehr als fürs Ergebnis. Wenn ich einen Kundenauftrag mache, ja, dann muss ich das Ergebnis liefern, das steht außer Frage, aber wir als Fotografen oder als Kreative, egal ob Filmer, Fotografen, Maler, Designer, wir machen das doch für den Prozess, weil wir das lieben, was wir da tun. Und wir haben ein bisschen aufgehört, glaube ich, und vergessen, dass wir es dafür tun. Und ich glaube, daran erinnern wir uns jetzt vielleicht wieder, wenn wir rausgehen und einfach den Prozess viel mehr genießen als das Ergebnis. Hoffe ich ein Stück weit.
Voll. Ja, da fiel mir auch ein schönes Zitat ein. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es von Goethe ist, aber ich habe es mal gegoogelt. Die meisten Menschen wollen etwas sein, keiner will mehr etwas werden. Kann man vielleicht so ein bisschen ummünzen auf diesen Prozess. Ja, alle wollen Ergebnisse, keiner will mehr die Arbeit dahinter machen. So. Wobei jetzt, wie du meintest, halt doch eigentlich schon wieder. Ne, also auch meine Podcast-Hörer haben es im einen oder anderen Podcast gehört. Ich hatte es dir vorher vor der Aufnahme erzählt. Auch die Fotobattles. Ne? Das ist mir erst später irgendwie so bewusst geworden. Ja, klar, okay, man hat es eingeschaltet, weil es irgendwie das Ergebnis war nicht vielleicht befriedigend genug für mich, die Zahlen waren nicht befriedigend. Aber am Ende dachte ich mir so, ist doch völlig egal, was für ein Ergebnis. Wenn ich mich zurückerinnere an die Fotobattles, war es immer ein richtig cooler Tag. Man hat sich getroffen mit einem Videografen oder einem Videografen-Model. Man hat einen Fotografen, man hat Locations gesucht. Man war 4 Stunden irgendwie unterwegs, hat zusammen noch schön Mittag gegessen, hatte immer sehr viel Spaß. Und das sieht man halt vielleicht jetzt nicht in dem Ergebnis. So, das Ergebnis ist gut, das Ergebnis machen wir vielleicht für die Zuschauer. Aber den Prozess, den also wenn nicht für uns, für wen sonst? So, machen wir den Prozess.
Rick Rubin hat das so schön auf den Punkt gebracht. Ich habe mir das Hörbuch auf einer Autobahnstrecke in einem durchgehört, das übrigens großartig und empfehlenswert ist. Rick Rubin ist immer schon ein inspirierender Typ gewesen, aber dieses Hörbuch, das er da gemacht hat, ist echt legendär. Und
verrätst
da gibt es diese eine Passage.
Bitte? Verrätst du uns den Titel von dem Hörbuch?
Wenn er mir einfällt.
Warte, oder einfach Rick Rubin?
Rick Rubin. Ich glaube, er hat nur eins, wenn ich mich nicht irre.
Okay.
Ich sag's dir gleich, wenn in meiner Audible-Bibliothek kurz, kann nicht weit weg sein. The Creative Act heißt es.
Ah, okay.
The Creative Act. Und da gibt's diese eine Stelle, die man, glaube ich, nicht oft genug ins Internet zitieren kann, weil er es so auf den Punkt gebracht hat, was ich mir seit, ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt mache, ich lebe von kreativen Berufen aller Art, seit über 20, 30 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Und ich habe mir das immer gedacht und bin immer an Mauern gestoßen deswegen, weil wir immer versucht haben, die ganze Welt versucht dir das Gegenteil zu erklären, und Rick Rubin hat es aber so schön auf den Punkt gebracht, wenn du als Kreativer nicht das, was du tust, was auch immer es ist, nur für dich machst, dann kannst du nie deine bestmögliche Arbeit abliefern. Und dann kommt immer dieses Gegenargument, natürlich, ja, aber wenn ich Aufträge mache, dann muss ich es doch für den Kunden machen. Das stimmt nur bedingt. Das stimmt einfach nur bedingt, weil in dem Moment, wo du, ja, natürlich muss ich dem etwas liefern, mit dem er glücklich und zufrieden ist. Aber im Gegenzug muss man auch sagen, solange ich zu 100% alles das mache, was ich richtig gern mache und es nur für mich mache. Wenn ich zum Beispiel, ich habe viel Werbung und Porträts gemacht früher im Studio. Und jedes einzelne davon habe ich für mich und meinen Prozess gemacht. Ich habe an jedem einzelnen versucht zu wachsen. Ich habe versucht, keine Routine einkehren zu lassen, sondern habe versucht, ja, ich weiß schon, die Agentur braucht dieses Ergebnis. Aber ich habe immer versucht, was dran zu finden, was ich für mich einfach machen kann. Warum ich das jetzt, und wenn ich das Gefühl gehabt habe von vornherein, ich kann das nicht für mich machen, weil dieser Auftrag widerstrebt mir zutiefst. Dann habe ich es nicht gemacht, dann habe ich irgendwann mal dazu gegriffen, zu dieser Lösung Nein zu sagen und zu sagen, nein, das tut mir leid, das sehe ich mich nicht. Und da hat er 100% recht, weil solange man es so macht und alles für sich macht, wird man immer sein Bestmögliches geben, was automatisch dazu führt, dass man Kunden immer zufriedenstellt. Und egal, ob das jetzt ein YouTube-Video ist oder ein Porträt-Shooting oder ein Kundenauftrag, du wirst, wenn du es zu 100% für dich machst und dich in den Prozess zu 100% verliebst, immer dein Bestmöglichstes geben, was automatisch dazu führt, dass du für deine Kunden die bessere Arbeit lieferst.
Vor allem, ich glaube auch, diese ganze Disziplin aufzubringen, das dann halt auch kontinuierlich zu machen. Ne? Ich habe jetzt, wo du auch gesprochen hast, auch diesen Podcast, ich meine auch mittlerweile seit 6 Jahren. Viele Folgen habe ich sicherlich auch für mich gemacht. Ich war immer, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, immer wieder Aha-Momente, ja, indem man einfach Sachen mal ausspricht hier. Ich sage immer so, kleine Therapiestunde für mich selber. Vielleicht jetzt nicht im
Ja.
Interview, ne? Aber ich habe viele Folgen selber gemacht und war so froh, dass man einige Gedankengänge auf einmal, einige Prozesse hat. Ne? Leute sagen, boah, Vitali, du kannst so frei sprechen. Ja, ich habe auch 350 Folgen aufgenommen mit Bullet Points. Ja, das war ja nicht geskriptet. Ne? Also was man auf diesem Prozess auf einmal wieder lernt und auch lernen darf. Und ich sag's dir, Christian, ich hätte never ever so viele Folgen, wenn ich das für irgendjemanden machen würde, wenn irgendein Sponsor gesagt hätte, ja, ne, wir bezahlen dir das da, machst du jede Folge, wo ich hätte wahrscheinlich im Strahl kotzen können, jedes Mal, bevor ich mich an eine Folge setze und auf diesen Record-Button drücke.
Ganz sicher. Ganz
Oder
sicher.
auch die ganzen Leute, ich meine, so viele Fotografen fingen doch mit einem Hobby an. Und wenn ein Hobby nicht für
Die
einen
meisten.
selber ist, für wen dann? Ja, also das ist ja der Inbegriff von, ich will etwas für mich tun und etwas für mich finden. Und so, klar, entwickelt man irgendwann den Skill und ganz oft ist es ja so, die ersten kommen und, ah, ich sehe, du fotografierst, deine Bilder sind toll. Ja, die sind toll, weil ich das selber halt so wollte oder auch mich da weiterentwickeln durfte. Und auch in den vergangenen Interviews, die ich jetzt geführt habe mit sehr spannenden Leuten, war der Begriff immer wieder gekommen, freie Projekte. Also die freien Projekte sind das, wo die Leute, ja, ich sag mal, ein bisschen übertrieben frei von Ketten sind, ja, so, die Kunden vielleicht gerne mal anlegen wollen, wo die den Käfig so oder den Rahmen bestimmen und die freien Projekte, da kann man sich halt kreativ entfalten, wo jetzt der ein oder andere ja auch wieder denken könnte, kann ich mir nicht leisten. Nee, da kriege ich ja kein Geld. Das kann ich mir absolut nicht leisten, freie Projekte.
Ah, das ist so bitter, ja. Das ist so bitter, dass das viele so sehen. Ich habe dazu witzigerweise im E-Team mal ein komplettes Coaching gemacht. Ich habe dann, das war auch sogar bei Canon mal ein Vortrag bei einem großer, inhaltlich. Und ich glaube, da muss man mehr dazu machen, weil mehr Menschen sollten auf dieses Thema, über dieses Thema nochmal nachdenken. Freie Projekte können mit Abstand dein bestes Marketing sein als Kreativer. Und kann ich mir nicht leisten, ist bei vielen Themen in der Kreativbranche, finde ich, so ein großes Missverständnis. Das fängt schon an bei, wenn ich Leuten sage, bitte, um Gottes Willen, warum hast du keinen Steuerberater? Lager dieses Zeug aus. Das ist nicht dein Ding. Das kannst du nicht, das willst du nicht, das frisst dir Zeit und Energie. Ja, das kann ich mir nicht leisten. Nein, du kannst es dir nicht leisten, dir den nicht zu nehmen.
Ja.
Du kannst dir nicht leisten, Dinge, die deine Zeit, deine Energie und Aufmerksamkeit fressen, die dich dann daran hindern, deine bestmögliche Arbeit zu machen, nicht auszulagern. Und ja, das ist am Anfang immer ein bisschen ein schwieriges Spiel. Ja, aber da brauche ich mehr Einnahmen, damit ich. Nein. Wenn du nämlich diese Arbeit wegkriegst und diese Aufmerksamkeit, hast du mehr Energie und Zeit, um mehr Einnahmen zu generieren. Das ist so ein Henne-Ei-Spiel. Und manchmal, das gehört zur Selbstständigkeit halt dazu, muss man in Vorleistung gehen und muss man einfach Dinge wieder machen, die nichts bringen. Und ich glaube, das ist, weil du gesagt hast, viele fangen ja aus dem Hobby heraus an. Ich glaube, die meisten, und das ist auch das Problem oder was viele daran hindert, genau diesen Schritt zu machen, man kommt aus einer Anstellung und erwartet dann oder verlangt von sich selbst, dass man konstantes Einkommen generiert, weiterhin. Aber das kann in einer Selbstständigkeit nun mal nicht passieren. Das wird nicht geschehen. Das ist einfach dann ein anderes Spiel. Es gibt Wellen. Man hat mal viel kurz und dann muss man das auf die Seite legen und sich gut einteilen und muss in Vorleistung gehen und arbeitet fallweise. Ich habe Strecken manchmal, wo ich monatelang, Wenn ich in einem, also Shootcamp zum Beispiel, war echt so ein Ding. Ich habe 4 Monate lang, ohne irgendeinen Cent Geld zu verdienen, echt Tag und Nacht gearbeitet. Und gegen Ende war dann echt schon so der Punkt, wo man dachte, puh, wenn das in die Hose geht, dann habe ich jetzt echt ein Problem, weil die Rücklagen alle weg. Und aber es ist nicht in die Hose gegangen. Ich habe aber in den letzten 10 Jahren auch fallweise Sachen gemacht, die halt nicht funktioniert haben. Und dann arbeitet man einfach mal an freien oder eigenen Projekten vielleicht Wochen oder Monate lang und verdient nichts dafür. Oder ein anderes Beispiel, das bringe ich noch, dann lasse ich das Thema, den Monolog sein. Die Väterporträts oder meine Movember-Porträts, das waren so kurze Projekte, wo ich mit Porträtprojekten, mit freien Projekten, kurz ein bisschen Aufmerksamkeit generieren konnte. Und das verdient null Geld. Keins dieser beiden Projekte verdient irgendein, im Gegenteil, die kosten mich Geld und kosten mich Zeit und kosten mich. Aber die Umwegrentabilität von den Dingen, die du wirklich aus dem tiefsten Inneren, aus deinem Herzen machst, unterschätzen, glaube ich, echt alle. Weil wenn du sowas machst, das wirklich so richtig aus dir kommt, dann wird das wahrscheinlich, wenn du auch ein Thema triffst, das andere interessiert und nicht nur dich, und wenn du es schaffst, das richtig zu kommunizieren. Also da gehört schon viel Strategie und Taktik dazu. Aber wenn man es richtig angeht, dann kann das das beste Marketing sein, das man kriegen kann. Und gleichzeitig tut es was für dich selber. Du machst wieder was tief aus dir kommt, was deinen kreativen Prozess ankurbelt. Das ist eine Win-Win-Win-Situation. Und wenn mir wer erzählt, das kann ich mir nicht leisten, muss ich ehrlich sagen, na, da musst du nochmal drüber nachdenken. Weil wenn du dir das nicht leisten kannst, wirst du langfristig entweder unglücklich werden in deiner Selbstständigkeit und baust dir ein Hamsterrad und machst Aufträge, die dich unglücklich machen. Oder ja, also ich kann es mir nicht, vielleicht kann nur ich mir nicht vorstellen. Es gibt sicher auch Menschen, die ihre Selbstständigkeit mehr Beamte sind, als ich mir das vorstellen kann und die das mögen, dass man einfach nur Vorgaben kriegt. Aber ich möchte es so nicht machen.
Ja, ich fand das Bild ganz schön, hatte ich so auch noch gar nicht auf dem Schirm. Bei einer Einstellung ist es ja oft irgendwie ja schon eine Linie, ob sie jetzt ein bisschen hoch geht oder nicht, aber es ist irgendwie eine Linie und Selbstständigkeit ist eine Welle. Da fand ich irgendwie auch ein
Ja,
schönes Bild. Und ich weiß noch,
absolut.
bei mir war es oft so in der Vergangenheit, dass auch das Finanzamt immer wieder gesagt hat, ach, sie machen ihre Einkommenssteuer, nee, Voranmeldung oder so, machen sie monatlich.
Voranmeldung, ja.
Und dann kommt manchmal im Monat halt nichts rein, so, vor allem Corona. Machen Sie wieder ein Quartal. Da kommt wieder was rein. Nee, da kriegst du wieder Verspätungszuschlag. Ja, Sie haben sie monatlich nicht gemacht. Alter Leute, entscheidet euch doch. Ich bin selbstständig, Mann. Manchmal passiert das, manchmal passiert halt gar nicht so. Ja.
Das kann ein
Aber.
Finanzbeamter ganz schwer verstehen,
Ja.
diese Unregelmäßigkeit. Aber das ist also in jeder Kreativbranche, ich glaube, es ist grundsätzlich in jeder Branche einfach, es gibt bei den unterschiedlichsten Themen, gibt es saisonale Schwankungen. Das ist ganz normal. Und bei Kreativen ist es halt manchmal ein bisschen intensiver. Aber da muss man durch, das hilft nichts.
Ja,
Da
und
muss
bezüglich,
man.
da muss man durch, was hilft dir, da, sag ich mal, durchzukommen, wenn du siehst, okay, ey, diesen Monat steht irgendwie noch gar nichts auf dem Programm. Ich kann mir natürlich bei dir vorstellen, dass du die Zeit kreativ nutzt, sinnvoll auch irgendwie nutzt, oder
Also, dass gar
sind
nichts auf
das,
dem Programm steht, ist mir schon lange nicht mehr passiert. Ich vermisse das eher. Das ist eher, bin eher an einem Punkt, wo ich mir denke, ich hätte gern wieder mal, dass mir langweilig ist. Das würde aber dann eh nicht funktionieren, weil nach 5 Minuten hätte ich wieder würde was Neues starten. Dass diese ADHS-Thematik, glaube ich, die mich
Ja.
einfach in Geiselhaft hat. Aber was mache ich gegen diese Wellen-Thematik oder die eher gegen die Panikschübe dazwischen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit war das wirklich ein Thema und ein Problem, dass ich mich vor allem in diesen Wintermonaten, in diesen November- bis Februarmonaten, das war echt immer ganz, ganz schwierige Zeit, weil da habe ich mich echt unter der Brücke sitzen gesehen und da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, das wird in die Hose gehen, das ist nichts. Und dann ist wieder 3 Monate später, habe ich wieder über mich selber lachen müssen. Und eigentlich habe ich nur genau durch diesen Prozess unterwegs für mich gelernt, jedes Jahr, wenn das wiedergekommen ist, oder alle 6 Monate, wenn diese Panikschübe wiedergekommen sind, ein bisschen mehr zurückzuschauen, über mich zu lächeln und zu sagen, komm, du schiebst gerade schon wieder völlig unnötig Panik und du kannst dir ruhig ein bisschen selber vertrauen. Du bist kreativ und das ist der Vorteil. Natürlich, der Nachteil dieser Selbstständigkeit ist gleichzeitig der Vorteil. Ja, das kann unregelmäßig werden und du kannst zwischendurch mal Phasen haben, wo du das Gefühl hast, um Gottes Willen, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Aber der Vorteil ist, du hast das auch selbst in der Hand, was du damit machst. Du kannst jederzeit dieses Schiff in eine andere Richtung lenken. Du kannst dich umschauen auf der Welt und sagen, okay, offensichtlich wird das, was ich gerade anbiete, nicht gebraucht. Sonst hätte ich nicht solche Schwierigkeiten, das unterzubringen. Was wird denn gerade gebraucht? Das war bei mir so ein großer Klickmoment in der Selbstständigkeit in den ersten 2, 3 Jahren. Nicht nur stur auf das hinzusteuern, was ich machen will und dann zu hoffen, dass ich das wem verkaufen kann. Das schafft meistens echt so ein ganz ungutes Gefühl, sondern dass ich auch die Möglichkeit habe, und das ist ja auch ein kreativer Prozess, mich umzuschauen, was brauchen andere denn so? Und ein bisschen tiefer hinzuschauen und Dinge zu finden, die die brauchen, wo ich sage, hey, das ist zwar nicht jetzt das, wo ich mein Leben danach ausrichten würde, aber das ist was, wo ich mit dem, was ich gerne mache, was beitragen kann und Lösungen anbieten kann. Vielleicht ist das gar nicht so blöd, in meiner Selbstständigkeit auch einen Teilbereich zu schaffen, der stabil läuft, weil da ein Bedarf besteht. Und ja, der Nachteil dieser Unregelmäßigkeit ist gleichzeitig, wie gesagt, der Vorteil. Ich habe das erst später dann verstanden, dass man als Angestellter zwar den Nachteil nicht hat, weil man regelmäßig Geld aufs Konto kriegt, aber man versteht ja gar nicht, was das noch für einen Preis hat. Nämlich zum einen, also abgesehen davon, man kriegt zwar regelmäßig Geld, aber in Relation zu dem, was man dem Unternehmen einbringt, wenig. Und zum anderen, man vertraut, man legt ja absolut das Vertrauen in jemand anderen. Nämlich diese Firma muss funktionieren und muss gut geführt werden. Da muss die Firma muss gutes Marketing machen, muss Kunden besorgen, muss gut wirtschaften, muss all das andere lege ich in die Hände von jemand anderem. Und wenn wer anderer Mist baut, verliere ich vielleicht meinen Job. Mhm. Und jetzt bin ich selbstständig und muss halt einfach sagen, okay, jetzt gehört die ganze Palette mir. Ist mehr Verantwortung, aber ich kann auch machen, was ich will. Das ist eine schöne Erkenntnis in der Selbstständigkeit.
Sehr schön. Jetzt haben wir viel über Business gesprochen, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Ich finde es super. Vielleicht nochmal ein bisschen zurück zum Thema KI. Wo nutzt du, Christian, aktuell KI? Nutzt du die in der Postproduktion? Du hast schon mal Moodboard oder so angesprochen, wo es auch sinnvoll ist. Genau. Wo siehst du noch irgendwie sinnvolle Anwendung? Vielleicht jetzt auch bezogen auf Sora, ja, die einfach krasse Videos erstellt, wo die Hände noch machen, was sie wollen, aber ansonsten?
Also ich glaube, Sora... Ich versuche eine Sache seit Ewigkeiten, seit Jahrzehnten aus meinem Leben zu verbannen, nämlich entweder oder. Ich würde das gern, immer wenn ich ein entweder oder Gefühl sehe oder spüre in mir, dann ersetze ich sofort durch und. Und ich glaube, das wird, ich will jetzt nicht theatralisch wirken, aber ich glaube, das wird viele Probleme auf der Welt lösen, wenn wir alle unser Entweder-Oder-Denken durch ein und ersetzen würden und aufhören, da immer so schwarz-weiß zu denken. Ich glaube, dass Sora sehr viele auch kreative Anwendungen haben wird. Ich denke nur daran, dass man jetzt bald, wenn das dann wirklich der Öffentlichkeit zugänglich ist, hat man dadurch die Möglichkeit, hat jeder Mensch die Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, eine Story aufzubauen, sich einen Kurzfilm zum Beispiel zu überlegen und den mit diesem Werkzeug einfach, ob er jetzt nur als Outline, als Rohversion, einfach als Präsentationsmaterial quasi gemacht wird, damit man zu jemandem gehen kann und sagen kann, hey, wollen wir den Film in echt drehen? Oder vielleicht gar nicht mehr in echt drehen, sondern einfach die Geschichte erzählen. Ich sehe da nichts Verwerfliches dran. So sehr ich glaube, dass wir echte Menschen wieder mehr sehen wollen, aber warum nicht einen Kurzfilm zum Beispiel, der rein digital entstanden ist, wenn die Story dahinter stimmt und wenn das, was mir erzählt wird und dass der Prozess, der Denkprozess bei mir angeregt wird, dann ist das auch okay. Ich habe zum Beispiel mal gesehen, was ist das für ein Computerspiel nochmal? Red Dead Redemption oder so. Ich glaube, so ein Cowboy-Spiel. Yeah. Da gibt es einen Kurzfilm, der ist mehrfach prämiert international und zwar zu Recht. Die sind hergegangen und haben nur aus Szenen aus diesem Computerspiel einen Kurzfilm gemacht, der so gut ist, weil die Idee dahinter so gut ist und der einen so zum Nachdenken bringt, dass er rein digital entstanden ist, aber trotzdem das Herz berühren kann. Das ist möglich. Also da sehe ich durchaus eine Zukunft für viele Menschen, die bisher keine Möglichkeiten gehabt haben, Projekte umzusetzen, die sie dann umsetzen können. Alles andere, ich glaube, KI also wird uns wahnsinnig viel Gutes tun, wird wahnsinnig viel Schwierigkeiten bringen und wird wahnsinnig oft zum Negativen verwendet, genau wie jede große Erfindung, Feuer, Rad, Internet. All das wird immer zum Guten und zum Schlechten benutzt. Ich selber verwende es momentan in Maßen. Ich versuche mich selber nicht zu sehr irgendwie drauf reinzulassen. Natürlich interessiert es mich wahnsinnig. Zum Beispiel tatsächlich in der Content-Produktion versuche ich ich nenne es das KI-Heavy-Lifting quasi übernehmen zu lassen. Nämlich die Prozesse, die die mühsam sind, aber nicht durch diese mühsamen Prozesse nicht besser werden. Mhm. Zum Beispiel mich hinsetzen und mir einfach überlegen, eine Content-Matrix überlegen von 20, 30 Themen, die meinen, zum Beispiel meinen Podcast, meinen YouTube-Kanal oder was auch immer, oder meinen Shootcamp-Blog für die nächsten Monate, was ich da reinpacken könnte. Du weißt das selber, wenn man einfach Dinge mal 200, 300, 400 Mal gemacht hat, irgendwann kommt der Punkt, wo man Schwierigkeiten hat, einfach sich noch was Neues auszudenken, weil man betriebsblind wird. Und diese Betriebsblindheit lasse ich mir abnehmen und habe da einen guten Assistenten, mit dem ich quasi brainstormen kann. Und dann kriege ich 30 Ideen hingeschmissen, von denen schmeiße ich die Hälfte weg und die andere Hälfte adaptiere ich für meine Bedürfnisse, lasse mir Outlines grob zusammenstellen, setze mich dann hin und tue mir mit der Produktion, mit dem Schreiben meines eigenen Inhalts wesentlich leichter. Also es ist immer noch mein Inhalt, aber ich lasse mir den mühsamen Teil, das, was nur Zeit frisst und Energie frisst, lasse ich mir abnehmen und das finde ich sehr, sehr gut. Moodboards, wie gesagt, auch schon. Was ich nicht mache, sind Thumbnails oder irgendwelche Dinge, die nach draußen gehen. Wobei auch da gibt es Themengebiete, wo ich da nichts Schlechtes dran finde. Kann man machen, warum nicht?
Raushöre, ist einfach eine schöne Inspirationsfläche, weil recherchiert, gegoogelt, ge-YouTubed hätte man ja eh oder sich vielleicht länger hingesetzt und dann kommt manchmal nichts. Ich hatte auch ein schönes Beispiel bei einem Podcast. Ich hatte die Idee, inspiriert durch einen anderen Podcast, da ging es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es um die Seele ging oder so, wenn sie ein Fahrstuhl wäre und ich so, wenn Fotografie ein Fahrstuhl wäre, jetzt hätte ich überlegen können, aber habe es auch bei ChatGPT eingegeben und dann mit der Hälfte konnte ich nichts anfangen. Mit der anderen Hälfte, ja, voll cool, okay, darauf können wir aufbauen. So, ja. Also ich fand auch irgendwie so diesen Begriff, habe ich so, glaube ich, noch gar nicht gesehen, weil als ChatGPT herauskam, kam ja überall, wie nennt man diese, Bücher, Zeitschriften, wie heißen das? Nicht Guides. Bei Amazon, das wurde ja gesperrt, weil alle auf einmal... Ja, wie nennt man ein digitales Buch? Fällt mir gerade nicht ein. Wie nennt man so ein digitales Buch?
Ich weiß nicht, was du meinst. Guides, hast du schon gesagt, ist es nicht? Digitales Buch? Kindle?
Nein. Oh Mann, mir fällt dieses Wort nicht ein. Ich weiß nicht. Also mein Buch zum Beispiel, gibt es ja das physisch und das andere ist, wie heißt denn das andere? Mir fällt das Wort nicht ein, Christian. Auf jeden Fall wurde das gesperrt bei Amazon, weil auf einmal hatte jeder so ein Online-Buch, so ein Buch erstellt. Ja. Klar, mit ChatGPT halt. Und ich hatte irgendwie mir so ein Siegel, wünsche ich mir für die Zukunft, wo einfach so draufsteht, so Brain-Made. Also wirklich so mit Kopf gemacht. Und nicht mit.
Lustig, dass du das sagst. Ich hab tatsächlich, und ich glaube, ich habe die Website sogar noch, die Domain noch Human-Made. Habe ich tatsächlich auch sogar ein Logo designen lassen. Mit einem Gehirn drauf. Made by a Human Brain. Und habe überlegt, ob man dieses Siegel nicht, ob wir das nicht sofort aktivieren, weil ich bin überzeugt davon, dass das kommt und dass das auch kommen muss. Wir brauchen eine Kennzeichnung für KI. Ich würde es auch lieber von der anderen Seite angehen, weil solange wir keine Kennzeichnung von KI haben, zumindest von Kreativen, die aktiv ihre Arbeit kennzeichnen, als das ist Brain-Made, das ist Human-Made.
Und dann ist auch nichts Schlimmes dran, ne? Also wenn ich zurück an die Fotopia denke, ich fühlte mich total inspiriert, weil ich genau wusste, okay, diese Bilder, diese ganze Galerie hier, die ist KI gemacht. Mhm. Und das hat mich total inspiriert. Ja. So, aber so zu, ne, also dann wird es ja problematisch, so zu tun, als ob es nicht generiert wäre.
Also ich sehe es momentan als, und ich glaube, das werde ich auch langfristig so tun, ich sehe das als Mitarbeiter tatsächlich, als extrem geduldigen Mitarbeiter, der mich erträgt und der meine Auswüchse von, wir müssen das leider noch viermal umschreiben, weil das ist geduldig hinnimmt und tatsächlich auch mitwächst an dem, was ich mache und sich das merkt und mir einfach Dinge abnehmen kann, die mir helfen dabei, ohne Druck und Stress doppelt so viel, dreimal so viel Output hinzukriegen. Also ich glaube auch ganz, ganz, ganz fest dran, dass diese KI dazu beitragen wird, dass Solopreneurship in den nächsten 10 Jahren, ich glaube, das ist das Ding. Ich glaube, Solopreneur das ist uns noch gar nicht klar, was das für einen Riesenaufschwung haben wird. Glaube ich. Vielleicht täusche ich mich da auch, vielleicht lachen wir in ein paar Jahren über diese Annahme, aber irgendwas sagt mir, man sieht ja auch, dass eine Generation heranwächst, die keine Lust mehr hat, in großen Konzernen zu arbeiten. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Das ist einfach ein Fakt, der flächendeckend zu beobachten ist. Große Firmen haben Schwierigkeiten, junge Mitarbeiter zu finden. Und B, es gibt einfach so viele Dinge, die man machen kann, wenn man solo mit KI arbeitet und sich da helfen lässt. Ich glaube, da passiert was. Da gibt es einen großen Schwung, Umschwung und Wandel zum Einzelunternehmertum.
Christian,
Vielleicht
wenn
kriegen
wir
wir dann
das.
auch endlich mal ein Lobby in der
Ja.
Politik.
Was würdest du dir so jetzt für die Zukunft auch wünschen bezüglich Social Media Content? Vielleicht auch an alle Fotografen, Hörer da draußen, die halt auch gerne dann halt KI nutzen. Was für Inhalte würdest du dir wünschen, damit wir vielleicht. Ja, Fragezeichen.
Ich weiß nicht, also ich wünsche mir da gar nichts. Ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, auch was, was die wenigsten mitbedenken. Der Algorithmus sind unterm Strich wir. Das ist halt so ein, der macht nur, der ist von, wir dürfen nie vergessen, dass eine Firma dahinter steht, die einfach nur ein einziges Interesse hat, nämlich einen Algorithmus zu erschaffen, der dafür sorgt, dass du diese App gern öffnest und dort ein bisschen Zeit verbringst. Und solange wir auf das reagieren, was uns dieses Ding hinlegt, ja, dürfen wir uns nicht wundern, dass das dabei rauskommt, was wir dann sehen. Ich habe letztens erst mit einem Businesspartner von mir gesprochen, der gesagt hat, es ist unfassbar, ich habe auf YouTube rein aus Interesse an einem Thema mal einen Suchbegriff eingegeben, mir zwei Videos dazu angeschaut, seit Tagen kriege ich nichts anderes mehr. Und das macht ihn so fertig. Aber ich habe gesagt, ja, dann Google was anderes, schau dir ein Video in voller Länge zu einem anderen Thema an und du wirst sehen, es wieder verändert. Und er ruft mich am nächsten Tag an und sagt, tatsächlich, das geht genauso schnell in die eine wie in die andere Richtung. Und ich glaube, das müssen wir einfach mitbedenken. Ich schaue nur noch, was, und vielleicht bin ich deswegen auch in dieser Bubble und der Überzeugung, dass dieser Gegentrend gerade passiert. Ich schaue mir echte Menschen an, die sich hinsetzen, ihre Erfahrungen berichten, die Fotos zeigen, die mir einen Prozess im Hintergrund zeigen, ein bisschen Einblick in ihre Arbeit zeigen. Ich bin an mehr an echter Connection interessiert auf Social Media als an anderen Dingen. Und ich glaube, solange wir das alle ein bisschen aufrechterhalten, mich stört auch diese Jammerkultur, die da gerade so groß ist auf Instagram und auf Threads kriege ich es am meisten mit, dass auf Threads lustigerweise wird wahnsinnig viel über Instagram gejammert und geschimpft. Wie die Reichweiten im
Während man
Keller
es nutzt,
sind.
ne?
Ja, Wahnsinn. Und das Witzige ist, einerseits, während man es nutzt und andererseits, ich habe jetzt echt mal so stichprobenartig, habe ich jetzt mal bei Leuten, bei denen ich das gesehen habe, dass sie da ganz furchtbare Dinge erzählen, wie schrecklich ihre Reichweite ist, habe ich dann auf Instagram geklickt, auf ihr Profil und habe mir mal angeschaut, was sie da machen. Und dann habe ich zurückgeschrieben, du, wirklich nicht falsch verstehen, ich frage jetzt nur, weil du dieses Thema aufbringst, wie viel hast du in den letzten 2, 3 Monaten gepostet? Und dann kommt halt die Antwort, naja, nicht viel, weil bringt ja eh nichts. Und dann muss ich leider sagen, merkst du was? Merkst du eine Abwärtsspirale? Merkst du, wie du es selber auslöst? Wenn du 2 Reels in 4 Monaten gepostet hast und 2 Fotoposts und dann sagst, die Reichweite, und dann postest du wieder mal ein, zwei Dinge und sagst, meine Reichweite ist im Keller. Ja, oh Überraschung. Natürlich ist die im Keller. Und ich bin nach wie vor dafür, so mache es ich für mich. Ich kann nur sagen, wie es ich für mich mache. Ich zeige Dinge, die mich befassen, beschäftigen, über die ich nachdenke, versuche die da reinzuposten und mach's und erinnere mich immer an Rick Rubin. Das, was ich da reingebe, mache ich jetzt im Prozess des Machens, mache ich es für mich selber. Dann überlege ich mir, kann das für wen anderen interessant sein? Könnte dich das weiterbringen? Könnte dich dieser Gedanke, dieser Moment, diese paar Zeilen, die ich da schreibe oder die Worte, die ich sage, irgendwie inspirieren, dir was zeigen, dich weiterbringen? Wenn ja, dann versuche ich so zu formulieren, dass es dich erreichen kann und dann poste ich es da rein. Und dann nehme ich die Hände davon, weil ich habe das sagt auch Rick Rubin so schön in dem Hörbuch, ab dem Moment, wo es veröffentlicht ist, habe ich null Einfluss darauf, was damit passiert. Null. Ich habe keinen Einfluss, wie es bei dir ankommt. Kann dann nur beobachten, wenn es falsch ankommt, dann kann ich daraus lernen und sagen, oh, das hast du missverstanden, mache ich es nochmal. Und ich glaube, wenn wir das alle machen und nicht so sehr auf die Zahlen schauen, vor allem eine davon war wirklich, hat einen Account mit 450.000 Abonnenten und hat sich darüber beschwert, dass sie keine Reichweite mehr hat, weil sie zweimal gepostet hat in den letzten 2 Monaten. Und dann schaue ich da rein und denke mal, ja, aber nicht, also du hast immer noch eine Reichweite von 8.000, schreibt sie selber. Ja, nur 8.000 Menschen hat das erreicht. Und dann habe ich gesagt, hey, warte mal. Wenn du es von der anderen Seite betrachten würdest, würdest du einfach sagen, hey, geile Scheiße, 8.000 Menschen haben sich das angeschaut. Wahnsinn. Ich poste mehr, damit es vielleicht nächstes Mal, damit die 8.000 was davon haben. Wie werden das, wenn wir bei denen bleiben, die zuschauen und die zuhören und nicht immer nur diese Gier auf, ja, aber ich will 1 Million, ich will wichtig sein. Wenn uns das ein bisschen mehr egal ist, wird es automatisch wieder ein schönerer Ort auf Instagram, glaube ich. Oder Social Media im Allgemeinen, wurscht welches.
Schön, schön, Christian. Steht für dieses Jahr irgendwas für dich an, so, worauf du dich schon freust? Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude.
Ich habe, also zwei Dinge habe ich für mich heuer beschlossen. Wir schauen, wie lange es dauert, bis ich es unter dem Jahr wieder ändere. Ich möchte auf diesem YouTube-Kanal einfach mehr eben Menschen besuchen, andere Fotografen besuchen. Nicht nur Fotografen, sondern inspirierende Kreative besuchen und einfach ein bisschen mehr Perspektiven auf ein kreatives Leben in diesen Kanal bringen noch. Ich möchte mein Väterprojekt wieder starten oder wieder aufnehmen, das von der Pandemie so derb zerstört und unterbrochen wurde und seitdem nicht fortgeführt wird, weil da steckt halt viel Herzblut drin und da möchte ich weitermachen. Und sonst, ich lasse mal vieles auf mich zukommen, weil ich glaube, wir sind gerade in einem riesengroßen Umbruch, alle miteinander, alle spüren das. Da passiert gerade sehr viel. Und ich glaube, heuer ist ganz, ganz wichtig, dass man die Augen, was ich gerade vorher meinte, dass genau das, diesen Vorteil nutzen als Selbstständige, die Augen und Ohren weit offen halten, sich großräumig umschauen, was passiert da an Veränderungen, abgesehen von wirtschaftlich schwierig und nicht immer nur das Negative sehen, sondern einfach sehen, das ganze Leben immer schon bewegt sich in Wellen und jetzt sind wir gerade in einer Abwärtswelle, schon seit einiger Zeit, die irgendwann eine Talsohle findet und irgendwann geht es wieder nach oben. Und für Kreative ist das jetzt genau die Zeit, zuzuhören, zuzuschauen, eigene Projekte zu machen, sich selber nach innen auch ein bisschen zu schauen, was will und kann ich dazu beitragen? Habe ich Ideen zu dem, was da rund um mich passiert? Wo könnte ich was beitragen mit meiner Arbeit? Und daraus ergibt sich, glaube ich, dann ganz automatisch etwas, dass wenn es wieder nach oben geht und die Kurve wieder ansteigt, und das wird sie, weil das hat sie immer getan, immer schon in der Menschheitsgeschichte, dann sind das die, die vorn dabei sind und die intensiv bei der nächsten Aufwärtsbewegung mitspielen werden, ganz sicher. Also jetzt ist viel Zeit zum Umhören, Zuschauen und Planen oder neue Ideen generieren für den nächsten Aufschwung.
Cool. Ich bin gespannt. Wo es auch, also ich find's auch super. Ich hatte damals schon irgendwie auch so gemerkt mit jedem, wenn es um YouTube-Videos zum Beispiel geht, warum gibt's, klar, es gibt die YouTube-Videos, die schnell geschnitten sind, ja, schnell Cuts, hier, da und da, reingezoomt, rausgezoomt. Und dann gibt es aber auch trotzdem Videos, die schaue ich mir voll gerne an, da ist gar nichts geschnitten. Ja. Mhm. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen die These für mich aufgestellt, mit jedem Schnitt, der im Video entsteht, schneidet man auch immer wieder die Verbindung zum Zuschauer ab. So. War nur,
ich
glaub, so eine These.
Das ist auch wieder so, ja, das ist auch wieder so ein Entweder-Oder, nein und. Das, ja. Lustig, dazu möchte ich schon seit Monaten, wenn nicht schon seit Jahren, ein YouTube-Video machen. Vielleicht sollte ich es jetzt machen.
Ja,
dieses
ja.
Entweder-Oder-Thema. Weil ich mache beides zum Beispiel. Also ich habe Videos, die leben davon, dass sie geschnitten sind. Deshalb ist auch was ich gelernt habe, was mir wahnsinnigen Spaß macht. Guter Schnitt, das ist wie Musik komponieren. Das ist wie. Du baust etwas, das sich einfach homogen anfühlt, das man sich gern anschaut, das einen mitnimmt auf so einen Flow. Da gibt es diesen Typen auf YouTube, Gawks heißt der, G-A-W-X, glaube ich, schreibt man den, Gawks. Sensation, also ich kriege Gänsehaut, wenn ich mir seine Videos anschaue, wie die, mit welcher Hingabe da die Story ausgearbeitet ist und wie die geschnitten sind. Ich hätte gern die Zeit dafür, solche Videos zu machen, weil genau das liebe ich wirklich, dass da jeder Übergang, jeder Schnitt, jedes, wie die Story aufgebaut ist, so schön zusammenhängt. Das macht einfach richtig Spaß. Aber ja, wie du sagst, das sind nicht die Videos, mit denen man eine echte Verbindung herstellt und eine Nähe aufbaut. Das ist lustig, weil ich dieses Video, von dem du gesprochen hast, oder zwei, ich habe zwei davon hintereinander mehr oder weniger gemacht. Aber was passiert da gerade mit Social Media, war das eine, und das andere war das Sora-Video, das eine Woche später gekommen ist. Und das waren so genau solche Videos, wo ich mir einfach hingesetzt habe, Kamera aufgedreht, habe einfach gerade meine Gedanken dazu geäußert und wieder abgedreht. Und zu meiner großen Überraschung gehen die fast besser als die aufwendigen, wo ich 40 Stunden Schnitt investiert habe. Ja.
Ja,
ich glaube, auch das ist wieder ein Hinweis mehr, dass Menschen gern echte Menschen wieder hören wollen und spüren wollen und dass diese perfekten Schnitte und perfekte Darstellung, die jetzt 10 Jahre lang auf Instagram, wir wissen doch, dass das alles nicht echt ist. Das wissen wir schon lang. Diese Diskussionen gibt es schon ewig, dass jeder auf Instagram die bestmögliche Version seines Lebens zeigt. Und jetzt hat es wohl gereicht. Vielleicht schlägt das Pendel jetzt einfach zurück und dieser Trend hat endgültig einen Gegentrend erlebt. Und ich glaube, die KI hat das ausgelöst, wirklich. Weil auch in der Fotografie, analog war immer schon so, hat immer schon so kurze Peaks gehabt von Retro und ist wieder mal kurz zurückgekommen. Und es hat immer so eine Community gegeben, die es immer aufrechterhalten hat. Aber was die letzten 2 Jahre gefühlt mit analog passiert, gab es schon seit 30 Jahren nicht. Das ist, Kodak kommt beim Produzieren nicht nach der Filme. Die sagen, sie könnten 300 Mitarbeiter einstellen, aber trauen sich nicht, weil sie nicht wissen, wann dieser Hype wieder vorbei ist. Aber der Hype hält an und es geht immer weiter hoch und weiter hoch.
Ich sehe auch immer nur Instagram-Stories, wo jemand irgendwelche neuen Filme in der Hand hat und dann leider sehr makaber schreibt, habe eine Niere dafür hergeben müssen.
Ja. Ja, aber das sagt doch viel, dass Menschen diesen sogar, eben genau deswegen finde ich es ja so oder bemerkenswert, nicht merkwürdig, dass trotz dieser Preise von Filmen in einer wirtschaftlichen Situation, wo es echt nicht leicht für alle ist, trotzdem Menschen sagen, ich zahle jetzt einfach 15 Euro für einen Film mit 36 Bildern drauf und überlege mir halt einfach jeden einzelnen Frame davon sehr gut. Und kann halt nicht durch die Gegend laufen, tick, 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 sondern ich will zurück zu diese 36 Bilder, brauchen vielleicht 2 Wochen, bis ich sie gemacht habe und dann muss ich sie entwickeln schicken. Aber der Prozess dahinter
auch wieder
ist ein anderer.
Ja, genau, auch wieder der Prozess wieder dahinter.
Geht wieder um den Prozess, ja. Und Schallplatten kommen, also waren auch immer da, aber alle diese Dinge, ich spüre dieses Bedürfnis nicht nur in mir selber, ich sehe es rundherum, dass alle anfangen wieder ein bisschen mehr echt haben zu wollen. Und
Human-made.
Ich bin dankbar für diesen KI-Tritt, den das sonst da verpasst hat. Und gleichzeitig ist es ja ein tolles Werkzeug, das uns in der Zukunft sicher sehr viel Gutes tun wird. Also
genau, nicht entweder oder, sondern sowohl als
sondern
auch.
Und.
Oder und, ja. Voll. Christian, ich danke dir. War ein sehr schönes Gespräch. Dir. Sehr inspirierend. Ich hatte immer teilweise hatte ich das Gefühl, als ob ich ein YouTube-Video anschaue, weil das Setup wieder das gleiche wie auf YouTube.
Ach so, weil das
und dann ich so, boah, krass, ich kann ihm Fragen stellen und er antwortet auf die live.
Ja, vielleicht. Cool. Man nennt es Livestream auf YouTube. Vielleicht bin ich schon mal überlegen gewesen, ob man sowas nicht machen sollte.
Ja.
Aber ja, was die. Wir haben
ist auch so eine Sache, ne? Man überlegt über Sachen. Warum macht man sie dann nicht einfach, ne?
Da könnten wir jetzt eine eigene Folge befüllen. Das ist das Thema kennen alle Kreativen.
Ja.
Da habe ich letztens was Interessantes. Den einen Satz gönne ich mir jetzt noch bei dir.
Gerne, voll
weil
gerne.
Ich echt gerade lustigerweise gerade jetzt vor kurzem erst was Interessantes genau zu diesem Thema gelesen habe. Das ist auch so ein Kreislauf von Kreativen, in dem wir oft festhängen bleiben. Wir überlegen, das zu machen und wir überlegen, das zu machen, wir überlegen, das zu machen, machen aber irgendwann mal fast nichts mehr davon. Und das ist manchmal wirklich nur selbst antrainiert, weil wir das Scheitern gehört zum Prozess. Aber das ist uns nicht immer klar. Und wenn man ein paar Mal hintereinander gescheitert ist, kann das leicht dazu führen, dass man eine Idee nach der anderen hat. Anfangs beim Starten ist immer dieses Dopamin, dieser Schub da und oh, ja, cool. Aber irgendwann wird es Routine und dann wird es Arbeit. Und dann sucht man wieder diesen Dopaminschub. Und weil man das schon so oft gemacht hat, dass man Dinge sowieso nicht fertig gemacht hat, kann das dazu führen, dass man irgendwann mal gar nicht mehr anfängt. Weil man sich selber im Hinterkopf schon so oft bestraft hat und so sagt, geh bitte schon wieder die nächste Idee von dir und du machst das ja dann sowieso nicht fertig, geh, dann brauchst du es gar nicht anfangen.
Ja.
Und ich glaube, da müssen wir wahnsinnig gut auf uns selber aufpassen, dass wir uns da nicht beschädigen damit. Oder wenn das so ist, und da war ich schon oft an dem Punkt, dass man da wieder rauskommt, indem man einfach wieder mal macht. Einfach so.
Ja, voll. Und auch ein Reel, was ich da sehr, sehr passend mal fand, habe ich auch irgendwo mal aufgeschnappt, ist so, darüber zu reden, dass du etwas machen wirst, heißt nicht, dass du es machst. Darüber ein YouTube-Video zu machen, wo du sagst, dass du es machen wirst, heißt nicht, dass du es machst. In dein Journal reinzuschreiben, dass du bald etwas machen wirst, heißt nicht, dass du es machst. Wenn du es anfängst zu machen, dann heißt es, dass du es gerade was, genau das machst. So.
Ja.
Christian, ich würde gern... Achso, kann ich auch gleich noch im Anschluss. Die Story-Foto sieht man sowieso für Instagram nicht, aber erinnere mich dran. Ja, ich vergesse das immer bei meinen Interviewgästen. Ich danke dir vielmals. Ich danke auch an alle Hörer, die uns ihre Zeit einfach geschenkt haben. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Wir erstellen Content.
Absolut.
Letztens einen Podcast gesehen. Einfach 3-Stunden-Folgen, wo ich mir denke, okay, keine Ahnung, was da Mehrwert drinsteckt. Ich weiß nur, 3 Stunden weniger Zeit habe ich an diesem Tag dann, wenn ich mir das angehört habe.
Also, ja, man kann sich beim Staubsaugen und Wohnung putzen oder so, kann man sich's anhören.
Ich bin in 10 Minuten fertig und dann kommt meine Frau und meckert, dass ich nur, dass ich wohl schlecht sauber gemacht habe. Ja,
Genau. Nach 3 Stunden nicht fertig. Also ich kann mir ruhig einen 3 Stunden Podcast beim Aufräumen anhören.
Aber Christian, ich danke dir vielmals.
Ich danke dir.
Wünsche dir noch eine schöne Woche. Wir packen alles in die Shownotes, auch hier diese Empfehlung. Rick Rubin, du hast wie hieß der YouTuber,
Gawks,
wo die Schnitte.
Gawx. G-A-W-X. Schau dir den an, der wird da gefangen. Ja,
G-A-W-X. Genau. Freut mich sehr, dass du mal wieder Gast in meinem Podcast warst. Auf jeden Fall nicht zum letzten Mal. Immer, es macht einfach Spaß, sich mit dir zu unterhalten und keine schlechtes Gewissen haben. Ich rede oft genug in meinem Podcast. Also ja, weil das der Begriff, sorry für meinen Monolog, irgendwann gefallen ist. Ja. So, nee, genau darum geht's hier, ja. Danke für deine Zeit, Christian. Danke an alle Hörer. Fühlt euch wie immer motiviert, fühlt euch auch inspiriert. Vergesst aber niemals, warum ihr eigentlich fotografiert. Christian, ich wünsche dir was. Mach's gut. Ciao, ciao.
Schön gesagt. Danke fürs Zuhören. Ciao.